Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Das Schienennetz der Bahn ist marode und veraltet. In den kommenden 10 Jahren soll sich das ändern. Bund und Bahn wollen Milliarden für Sanierungen ausgeben. Kaum sind die Pläne heute an die Öffentlichkeit gelangt, gibt es auch schon Kritik daran. Gleich mehr zu Beginn der Sendung. Nicht mehr armutsfest, so ist vor allem vom linken politischen Spektrum zu hören, sei die gesetzliche Rente in Deutschland. Die Zahlen, mehr als jede zweite Rente liegt unter 900 Euro. Die Hintergründe gleich im Bericht unsere Korrespondentin aus Berlin. Zum gleichen Thema auch ein Interview, das ich vor der Sendung mit Klaus Bartel geführt habe. Er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Feindes- oder Todeslisten heißen sie. Dokumente, in denen rechtsextreme Namen und oft auch Anschriften von politischen Gegnern sammeln. Derzeit kursieren verschiedene Listen. Dies ist ebenso Thema dieser Sendung wie die hohe Dunkelziffer an Polizeigewalt in Deutschland. Am Ende der Sendung um kurz vor Mitternacht wie immer die Presseschau. Thema dort unter anderem die Pläne für die Bahn. Man könnte sagen, da will einer richtig viel Geld in die Hand nehmen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, hat heute mitgeteilt, dass eine neue Leistungs- und sogenannte Finanzierungsvereinbarung zwischen dem Bund und der Deutschen Bahn für die kommenden 10 Jahre ein Gesamtvolumen von rund 86 Milliarden Euro vorsieht. Das ist erheblich mehr Geld als bisher und scheint angesichts der vielen maroden Gleise, Weichen und Brücken auch erstmal Sinn zu machen. Dennoch gibt es Kritik, Katharina Hamberger.
Verspätungen, Störungen, Bahnreisende kennen genug Gründe, um sich über die Deutsche Bahn zu ärgern. Ursache dafür ist auch oft der Zustand des Schienennetzes. Nun wollen Bund und Bahn mehr Geld als je zuvor für Modernisierung und Erhalt dieses Netzes in die Hand nehmen. Schon gestern bei der Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der Bahn deutete sich das an. Eine Summe wurde jedoch noch nicht genannt.
Ich will deshalb vorsichtig sein, weil wir gerade noch rechnen, auf welche Bruttosummen wir kommen.
Sagte Bahninfrastrukturvorstand Ronald Pofalla. Heute sickerte dann durch, man hat sich bei der neuen, der dritten Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung, kurz LUV 3, die festlegt, wie viel Geld Bahn und Bund über einen bestimmten Zeitraum investieren, auf 86,2 Milliarden Euro geeinigt, die verteilt über die kommenden 10 Jahre ausgegeben werden sollen. Das ist deutlich mehr Geld als bisher. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer spricht vom größten Modernisierungsprogramm für die Schiene, das es je in Deutschland gegeben habe. Die sogenannte LUV 2 sah noch 28 Milliarden Euro verteilt auf 5 Jahre vor. 2019 läuft diese Vereinbarung aus. Der Großteil des Geldes, das nun in den nächsten 10 Jahren investiert werden soll, kommt vom Bund, nämlich 62 Milliarden Euro, von der Bahn 24,2 Milliarden Euro. Laut Verkehrsministerium soll das Geld für die Instandhaltung des Schienennetzes ausgegeben werden, aber auch für Barrierefreiheit und die Eisenbahnbrücken. Rund 2000 Brücken soll die Bahn innerhalb der Laufzeit der LUV 3 erneuern. Das sieht offenbar die Abmachung mit dem Bund vor. Bis Ende August soll ein entsprechender Vertrag stehen, in dem die Vereinbarung festgeschrieben wird. Dann geht dieser ins parlamentarische Verfahren, denn es bedarf noch der Zustimmung des Bundestages. Dass diese auch zügig folgen wird, davon ist Ulrich Lange, stellvertretender Unionsfraktionsvorsitzender mit dem Zuständigkeitsbereich Verkehr, überzeugt. Er lobte die Einigung seines CSU-Freundes Scheuer mit der Bahn. Diese sei wichtig, um das Gleissystem zu modernisieren.
Positiv ist auch die lange Laufzeit der Vereinbarung. Damit haben sowohl die Bahn als auch die Bauunternehmen Planungssicherheit für die nächsten 10 Jahre.
So CSU-Politiker Lange. SPD-Haushaltspolitiker Johannes Kahrs hingegen ist skeptisch, was die Summe, die der Bund investieren will, betrifft. Denn im Haushaltsentwurf der Bundesregierung für 2020 heißt es, für die LUV 3 stellt der Bund im Zeitraum 2020 bis 2029 als Infrastrukturbeitrag insgesamt 51,4 Milliarden Euro zur Verfügung und eben nicht 62 Milliarden. Kahrs meinte in der Rheinischen Post, die Summe, die nun für die LUV genannt werde, könne sich nur durch das abenteuerliche Hinzurechnen von Sonderprogrammen ergeben. Aus der Opposition kommen hingegen zunächst auch lobende Töne zur neuen Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung.
Die Bahn muss dringend Investitionen in hoher Höhe zur Verfügung gestellt bekommen. Das begrüßen wir sehr, dass hier ein Schritt nach vorne gegangen wäre für eine moderne Bahn, die dann eben auch sowohl die Menschen als auch Güter auf die Schiene bringt.
Sagt die FDP-Verkehrspolitikerin Daniela Kluckert uns im Hauptstadtstudio. Gleichzeitig meint sie aber auch, dass nur mehr Geld in die Hand zu nehmen nicht ausreicht. Es brauche dringend eine grundsätzliche Organisationsreform bei der Bahn, so Kluckert. Matthias Matthias Gastel, Verkehrsexperte der Grünen Bundestagsfraktion, nennt die Vereinbarung von Bahn und Bund einen richtigen Schritt. Allerdings kenne er den genauen Vertragsinhalt noch nicht. Da gelte es, noch genau hinzuschauen, um zu einer abschließenden Bewertung zu kommen. Wie FDP-Politikerin Kluckert meint auch Gastel, dass es allein mit mehr Geld noch nicht getan ist. Es müsste aus seiner Sicht auch der Preisanstieg beim Verkehrswegebau gebremst werden.
Und deswegen sagen wir, weniger Aus- und Neubau von Straßen, damit die begrenzten Kapazitäten der Bauwirtschaft wirklich auf die Schiene konzentriert werden.
Straßen seien in den vergangenen Jahrzehnten genug gebaut worden. Nun müsse endlich die Schiene dran sein, meint Grünen-Politiker Gastel.
Aus Berlin Katharina Hamberger. Millionen Menschen in Deutschland kommen nur auf kleine Renten, doch vielen Betroffenen geht es finanziell trotzdem nicht schlecht. Warum das so ist und warum im politischen Berlin die Meinungen darüber weit auseinandergehen, mehr im Bericht von David Zayuns.
Jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 900 Euro gesetzliche Rente im Monat. Herausgefunden hat das die linken Abgeordnete Sabine Zimmermann durch eine Anfrage bei der Bundesregierung.
Ich finde, das ist eine Frage der Würde im Alter, dass man eben halt auch ausreichend Geld zur Verfügung hat, dass man da ein Leben bestreiten kann, wo man natürlich sich auch ein bisschen was leisten kann.
Für Zimmermann zeigen die Zahlen der Bundesregierung, dass die Renten in Deutschland nicht armutsfest sind. Schon im vergangenen Jahr hatte die linken Politikerin eine ähnliche Anfrage gestellt.
Naja, die Linke lebt davon, jedes Jahr Alarm zu schlagen,
spottet Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der CDU. Wie auch das SPD-geführte Bundesarbeitsministerium verweist er darauf, dass die betroffenen Rentnerinnen und Rentner nicht alle per se arm sind. Viele von ihnen haben Ehepartner mit größerem Einkommen oder zusätzliche private Renten oder Betriebsrenten. Allerdings, die Zahl derjenigen, die im Alter Grundsicherung bekommen, hat sich in den letzten 15 Jahren fast verdoppelt. Inzwischen sind es mehr als eine halbe Million Menschen. CDU-Politiker Weiß gesteht ein, dass es künftig noch mehr werden könnten.
Weil wir jetzt dann auch Leute in die Rente bekommen, die zum Beispiel lange Phasen der Arbeitslosigkeit hinter sich haben oder die lange im Niedriglohnsektor gearbeitet haben, dass diese Zahl der Grundsicherungsanträge steigen wird. Und deswegen glaube ich, ist so eine Idee wie die Grundrente die richtige Antwort darauf.
Über die Grundrente diskutiert die Große Koalition aus CDU, CSU und SPD schon seit Monaten. Eigentlich sind alle dafür, es hängt aber daran, ob es eine Bedürftigkeitsprüfung geben soll. Die Grundrente würde auch einigen von denen, die derzeit weniger als 900 Euro bekommen, zu einer höheren Rente verhelfen. Das sei nicht genug, sagt Sabine Zimmermann. Für sie sind höhere Löhne das Entscheidende.
Wir brauchen einen höheren Mindestlohn, der vor Armut schützt, denn die 9 Euro, die wir jetzt im Moment haben, die schützen überhaupt nicht vor Altersarmut. Wir brauchen mindestens über 12 Euro.
Höhere Löhne wünscht sich auch CDU-Politiker Peter Weiß. Er sieht aber die Tarifpartner in der Pflicht, nicht den Staat.
Die Politiker bestimmen nicht über die Höhe des Mindestlohns, sondern wir haben ja zu Recht eine Regelung geschaffen, dass eine paritätisch besetzte Kommission aus Gewerkschaften und Arbeitgebern jedes Jahr festlegt, wie der Mindestlohn steigt. Und wir sehen ja auch, dass sie das hinbekommen, dass der Mindestlohn steigt.
Linken-Politikerin Zimmermann fordert, dass die Löhne noch viel deutlicher steigen müssen. Andernfalls, so befürchtet sie, werde die Altersarmut dramatisch zunehmen.
Aus Berlin berichtete David Zayuns. Über die Diskussion um die Altersbezüge kann ich nun mit Klaus Bartel sprechen. SPD, er ist der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Guten Abend, Herr Bartel.
Schönen guten Abend.
Jeder zweite Rentner in Deutschland bekommt weniger als 900 Euro gesetzliche Rente pro Monat. Wie dramatisch ist die Lage für die Rentner?
Also ich glaube, das ist schon ein Alarmzeichen, denn für viele Menschen, vor allen Dingen für die jüngere Generation, kommt ja die Botschaft an, wir zahlen zwar hohe Beiträge, aber wir haben dann eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir von unserer Rente gar nicht leben können.
Die Bundesregierung hat auch eine Botschaft. Da kommt nämlich die Botschaft, dass Alterseinkommen und der Haushaltskontext bei den reinen Angaben zur Rente nicht berücksichtigt worden sind. Sprich, um es ein bisschen konkreter zu machen, es gibt da Ehepartner mit zweitem Einkommen zum Beispiel oder zusätzlich private Renten. Dann ist es doch vielleicht doch gar nicht so schlimm.
Naja, das kann schon sein, aber das wird die Menschen, die allein auf eine gesetzliche Rente angewiesen sind, nicht trösten. Bei dieser Rechnung sind ja zum Beispiel auch die Beamtinnen und Beamten dabei, sind Selbstständigeneinkommen dabei, aber das kann man ja nicht verallgemeinern. Und vor allen Dingen geht es ja um die Zukunft der gesetzlichen Rente. Und da muss der Grundsatz gelten, dass die gesetzliche Rentenversicherung den Lebensstandard sichern kann und dass alles, was man sozusagen noch oben drauf hat, das schön ist. Aber die Grundlage muss die gesetzliche Rente sein, die uns ja schließlich auch sehr teuer ist.
Das heißt, wenn ich Ihnen so zuhöre, kommt raus, also in Zukunft wird es noch weniger werden.
Nein, eben gerade nicht, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die gesetzliche Rentenversicherung wirklich wieder den Lebensstandard abdeckt. Das heißt, dass das Rentenniveau wieder ansteigen muss, dass die Renten an die Lohnentwicklung wieder angekoppelt werden müssen und dass man eben davon ausgehen kann, in der gesetzlichen Rentenversicherung auch seine Bedürfnisse im Alter befriedigen zu können, einschließlich zum Beispiel eben steigender Lebenshaltungskosten wie Mieten und so weiter, die besonders ja die Älteren betreffen.
Jetzt kommt aus dem Sozialflügel der Union der Lösungsvorschlag, die obligatorische Betriebsrente für alle Arbeitnehmer einzuführen. Geht Ihnen da das Herz auf?
Nein, also ich glaube, da sieht man nochmal, wie sich doch die Konzepte auch der Volksparteien unterscheiden müssen und unterscheiden können. Die Unionsarbeitnehmer begründen das ja mit dem Scheitern der Riester-Rente und sagen, ja, da machen zu wenige mit, weil die niedrigen Einkommen, die es am nötigsten hätten, sich daran nicht beteiligen. Und dieses Problem löst man doch nicht dadurch, dass man dann die niedrigen Einkommen dazu zwingt, in die Riester-Rente zu gehen, sondern dass man mal zur Kenntnis nimmt, dass dieses Konzept gescheitert ist, eben genau, weil es nicht die Richtigen erreicht, weil es zu teuer ist, weil es zu kompliziert ist und vor allen Dingen, weil sich die Menschen mit niedrigen Einkommen ja nicht noch eine zusätzliche Altersvorsorge auch leisten können. Deswegen gehen sie ja nicht in Riester rein, weil ihnen das Geld sowieso schon nicht reicht. Und wenn man das Ganze mit Steuermitteln aufpeppen will, dann ist dieses Geld auf jeden Fall besser aufgehoben in der gesetzlichen Rentenversicherung, anstatt also hier nochmal in den Kapitalmarkt zu gehen, der sowieso im Moment nichts abwirft.
Gerade von linker Seite kommt ja die Forderung, einfach das mit höheren Löhnen zu koppeln. Wäre das eine Lösung?
Ja, natürlich. Wir müssen wieder Ordnung schaffen auf dem Arbeitsmarkt. Wir müssen dafür sorgen, dass die Tarifbindung steigt, dass der Mindestlohn zum Beispiel eben auch eine armutsfeste Rente gewährleistet. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Hilft aber denen, die jetzt rentennah sind, wiederum nicht, sondern wir müssen an mehreren Stellschrauben arbeiten. Also das heißt, wir müssen sowohl beim Rentenniveau aufsatteln, als auch den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung bringen und die ganzen prekären Beschäftigungsformen, zum Beispiel eben auch die wenig oder gar nicht Sozialversicherten, eben austrocknen und dafür sorgen, dass die Menschen mit ihrem Lohn also sich wieder eine gesetzliche Rente erwerben, von der sie dann leben können. Das heißt, da brauchen wir verschiedene Wege. Eine Strategie allein reicht hier nicht. Und natürlich gehört das Einstieg auch dazu, dass wir jetzt endlich die Grundrente, wie sie Hubertus Heil geplant hat, durchsetzen.
Die CDU macht da ja aber Druck und blockiert. Wie soll das klappen?
Ja, das müssen die sich überlegen, ob sie sich das leisten können vor dem Hintergrund dieser Diskussion und dieser Ergebnisse, die wir jetzt gerade wieder hören. Ich glaube, dass man diese Position nicht durchhalten kann. Und diese ganze Diskussion mit der Bedürftigkeitsprüfung, die von Unionsseite kommt, die halten wir für vorgeschoben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der eine niedrige Rente hat, also irgendwie größere andere Einkommen hat, ist äußerst gering. Und in der gesetzlichen Rentenversicherung stehen die Mittel und Wege gar nicht zur Verfügung, die Bedürftigkeit zu prüfen. Wir müssen einfach davon ausgehen, dass die Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, Beiträge gezahlt haben, dass die diesen Anspruch dann auch erworben haben, wenigstens mal gut 900 Euro Rente zu bekommen.
Von Unionsseite wird ja argumentiert, gut, diese Forderung der SPD, Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung, die wird aber für die Belastung für kommende Generationen werden.
Na, das halte ich für sehr problematisch, diese Argumentation, denn das Problem der Altersarmut fängt ja jetzt erst an und wird gerade in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch stärker auf uns zurollen. Das heißt, es geht genau um die Alterssicherung der jetzt erwerbstätigen Generation, auch der jüngeren Menschen, weil die sollen ja dann eines Tages eine gute Rente bekommen.
Schließt sich natürlich die Frage an, woher das Geld nehmen.
Das ist eine sehr gute Frage, aber eine Sofortmaßnahme ist, dass wir endlich die nicht beitragsgedeckten Rentenausgaben, also zum Beispiel die Mütterrente oder auch die Mitversicherung oder die künstliche Versicherung jetzt für Selbstständige, die eingeführt worden ist und andere Maßnahmen, dass wir die mit Steuermitteln decken und dass wir dann vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Schritte unternommen werden, um eine Erwerbstätigenversicherung einzuführen. Das heißt also, alle Erwerbseinkommen auch in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen und damit das ganze System auf breitere Beine zu stellen.
Und Sie glauben, die Union geht da mit?
Naja, das wird man sehen. Wir haben ja die Regierungskommission Rente und wir haben ja auch eine bei der SPD. Da liegen hoffentlich die verschiedenen Konzepte auf dem Tisch. Dann und wird dann eben deutlich werden, welche Wege man gehen kann, also sprich, welche Alternativen es gibt, was die kosten. Und ich glaube, dass dann eine wichtige Auseinandersetzung sein wird, jetzt im nächsten Bundestagswahlkampf, weil ich glaube nicht, dass man sich mit der Unionsseite hier auf einen Weg verständigen kann. Also da, glaube ich, wird sich zeigen, wo dann auch die Mehrheiten in der Gesellschaft stehen. Denn wir merken überall, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich da große Sorgen machen um ihre Zukunft bei der Rente und dass ihnen eine gesetzliche Rente, eine gut finanzierte und eine sichere Rente viel wert ist, eben auch politisch viel wert ist.
Norbert Blüm hat gesagt, die Rente ist sicher. Stimmt das noch?
Das kommt darauf an, wie jetzt politisch entschieden wird. Also wenn wir jetzt den Weg gehen sollten, eine Privatisierung der Rentenversicherung, so wie es in der Union diskutiert wird, unter der Überschrift Betriebsrente, dann sind wir den Risiken des Kapitalmarktes ausgesetzt. Das können wir im Moment sehen, was zum Beispiel die Niedrigzinsphase hier auslöst. Auch übrigens für die Unternehmen, die sowas bezahlen müssen, weil die müssen ja riesige Kapitalsummen dann vorhalten. Oder ob wir den Weg gehen, eine solidarische, gesetzliche Rente wieder auf gesunde Beine zu stellen, das kann man tun und dann wäre die Rente wieder sicher.
Klaus Bartel, SPD-Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen.
Die Aktivisten der Bewegung Fridays for Future haben sich auch heute wieder nicht abschrecken lassen und sind trotz der hohen Temperaturen auf die Straße gegangen. Einige hundert von ihnen demonstrierten am Stuttgarter Flughafen. Barbara Schmidt-Matern.
30 Euro Stuttgart-Berlin, wo bleibt die Steuer auf Kerosin?
Wie zuvor schon angekündigt, machten sie ordentlich Krach und warfen Dutzende Papierflieger in die Stuttgarter Flughafenhalle. Mit gut 350 Teilnehmern war es die erste Protestaktion der Fridays for Future-Bewegung auf einem deutschen Flughafen.
Also heute ist zum einen der Tag, an dem die meisten Leute fliegen werden ab Stuttgart, weil eben Ferienbeginn ist. Dagegen wollen wir ein ganz großes Zeichen setzen. Und zum anderen fordern wir, dass bis Ende 2019 sämtliche Subventionen für fossile Energieträger, also zum Beispiel Kerosin, gestrichen werden, sowie eine CO2-Steuer von 180 Euro pro Tonne CO2, die emittiert wird.
Was Klimaaktivist Kolja Schultheister verlangt, wird von vielen Deutschen unterstützt. Zugleich aber melden die Fluglinien neue Rekorde bei den Passagierzahlen. Diesen Widerspruch aufzulösen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, mahnt Ottmar Edenhofer, Direktor des Klimafolgeninstituts in Potsdam.
Der klassische Satz von Goethe, tu das Rechte nur in deinen Sachen, der Rest wird sich von selber machen, stimmt in der Klimapolitik nicht.
Nicht nur Mensch und Tier, auch die Bäume leiden unter der Hitze. Förster und Waldbesitzer in ganz Deutschland versetzt das in große Sorge.
Die Wälder, die seit Jahrzehnten durch Schadstoffeinträge bzw. durch Überdüngung aus der Luft entsprechend gestresst sind, sie werden jetzt ein erstes großes Opfer der Klimakrise,
warnt Hubert Weiger, Vorsitzender der Naturschutzorganisation BUND im ARD-Hörfunk. Wurde in den letzten Wochen im Zuge der CO2-Preisdebatte vor allem über klimaschädliches Autofahren und Heizen diskutiert, verlagert sich die Diskussion jetzt in der Urlaubszeit hin zum Thema Reisen. Dabei geht es nicht nur um den Billigflug nach Mallorca, sondern auch um Dienstreisen. Rund 230.000 Mal sind allein die Bundesbeamten vergangenes Jahr im Inland geflogen.
Das liegt an der Teilung zwischen Bonn und Berlin nach dem Umzug der Bundesregierung nach der Deutschen Einheit,
erklärt Robert Habeck am Morgen im ZDF. Und dann überrascht der Grünen-Chef mit folgender Aussage. Obwohl das Bonn-Berlin-Gesetz vor allem klimapolitisch umstritten ist, meint Habeck:
Dennoch würde ich diese Frage von Zusammenlegung der Ministerien nicht als erste Frage stellen, denn das ist Strukturpolitik und das ist auch okay.
Das SPD-geführte Bundesumweltministerium sieht hingegen Verbesserungsbedarf. Das Ressort gehört im Kabinett zu den Häusern mit jeweils 2 Dienstorten in Berlin und Bonn. Man habe die Zahl der Videokonferenzen bereits deutlich ausgebaut, teilt eine Sprecherin des Umweltministeriums mit. Weiter plädiert das Haus für eine Änderung des Bundesreisekostengesetzes, um die Umweltverträglichkeit stärker zu berücksichtigen.
Barbara Schmidt-Mattern. Die Namen klingen martialisch. Sie werden als Feindes- oder Todeslisten bezeichnet. Dokumente, in denen rechtsextreme Namen und oft auch Anschriften von politischen Gegnern sammeln. Derzeit kursieren verschiedene Listen. Unter anderem findet sich im Netz seit Jahren eine Datei mit mehreren 10.000 Personen, bei denen es sich um gestohlene Kundendaten eines Punkrock-Versandhandels handelt. Zu dem Diebstahl hatte sich eine Gruppe mit dem Namen Nationaler Widerstand bekannt. Panayotis Gavrilis.
Peter Ritter sitzt für Die Linke im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört zu den knapp 1200 Personen und Institutionen, die einen Brief vom Innenministerium bekommen haben. Ritter und den anderen wird darin mitgeteilt, dass ihre Namen auf den Listen der mutmaßlich rechtsterroristischen Gruppe Nordkreuz auftauchen. Das erschüttere ihn nicht, so Ritter im Deutschlandfunk.
Mich erschüttert eher der Umgang der Behörden mit diesem Thema, dass man verharmlost und relativiert. Wenn ich von Listen höre, wo Materialsammlungen von Menschen auftauchen, dann gehen bei mir alle Alarmglocken an. Das ist aber bei den zuständigen Behörden leider nicht der Fall.
Die Listen mit Telefonnummern und Adressen von Personen waren bereits vor 2 Jahren gefunden worden, im Zuge der Ermittlungen gegen 2 Beschuldigte. Die Bundesanwaltschaft wirft einem Anwalt und einem früheren Polizisten vor, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben. Die mutmaßlichen Nordkreuz-Mitglieder sollen geplant haben, aus ihrer Sicht unliebsame Politiker und Personen aus dem linken Spektrum zu töten. Aber auch die AfD soll aufgelistet sein. Nach Angaben des Bundestagsabgeordneten und Landessprechers der AfD Mecklenburg-Vorpommern, Leif Erik Holm, habe auch seine Partei einen entsprechenden Brief vom LKA bekommen. Für Holm handele es sich demnach um einen wild zusammenkopierten Datensatz aus öffentlich zugänglichen Adressen, heißt es. Das BKA schreibt aber, es handele sich auch um gezielt recherchierte Informationen zu einzelnen Personen. Der linken Politiker Ritter warnt indes davor, rechte Gewalt zu verharmlosen.
Ich will hier an den Mord an Lübcke erinnern. Ich will hier an die Bombendrohung gegen die Parteizentrale der Linken in Berlin erinnern. Oder jüngst den Sprengstoffanschlag auf eine linke Stadträtin in Zittau. Wenn man in solchen Zusammenhängen dann davon redet, dass es keine akuten Bedrohungssituationen gäbe, dann ist das für mich wenig nachvollziehbar und das klingt eben genau nach Relativierung und Verharmlosung.
Alle Sicherheitsbehörden seien wachsam und arbeiteten Hand in Hand, sagt hingegen Bundesinnenminister Horst Seehofer. Sein Ministerium und das Bundeskriminalamt wollen sich dabei die Begriffe Feindes- oder gar Todeslisten nicht zu eigen machen. Die Behörden gehen nicht von einer konkreten Gefährdung für Personen wie Ritter aus. Laut BKA gäbe es dafür bisher grundsätzlich keine Anhaltspunkte, heißt es. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Benjamin Strasser kommt zu einer anderen Einschätzung.
Wenn beispielsweise bei Nordkreuz Soldaten, Polizisten sich in Chatgruppen organisieren, Munitionsvorräte anlegen, Leichensäcke bestellen und eben auch Namenslisten führen, dann zeigt das für mich ganz eindeutig, dass wir hier nicht von einer abstrakten Gefährdung sprechen, sondern dass es hier schon sehr, sehr konkret in tatvorbereitende Handlungen geht. Und deswegen müssen diese Menschen, die auf der Liste stehen, auch informiert werden und vor allem geschützt werden.
Das BKA argumentiert, würden wir alle Betroffenen informieren, hätten die Täter eines ihrer Ziele erreicht, verunsichern und Angst schüren. Manche Bundesländer informieren per Brief, andere gar nicht, kritisiert der FDP-Politiker Strasser weiter. Er verlangt eine einheitliche Regelung und eine Ombudsperson für Betroffene.
Panayotis Gavrilis. Die Entscheidung fiel zwar schon gestern Abend, die Reaktionen auf den Richterspruch beschäftigen heute allerdings ganz Sachsen. Das Verfassungsgericht in Leipzig hatte im Eilverfahren entschieden, dass die Partei Alternative für Deutschland zur Landtagswahl am 1. September mit einer Landesliste von 30 statt der bislang nur zugelassenen 18 Kandidaten antreten darf. Beate Dietze fasst die Reaktionen zusammen.
Die Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichtshofs in Leipzig sorgt für Überraschung auf Seiten der Juristen und der Landespolitik, bei der AfD für Freude und bei Landeswahlleiterin Caroline Schreck für Ernüchterung.
Ich freue mich wirklich darüber, dass es so zeitnah gekommen ist und wir werden dieses Gerichtsurteil jetzt bei der weiteren Wahlvorbereitung umsetzen.
So der knappe Kommentar der Landeswahlleiterin. Aus Sicht des AfD-Landesvorsitzenden Jörg Urban ist der Teilerfolg, den seine Partei erzielt hat, Beweis dafür, dass der Landeswahlausschuss grob fahrlässig gehandelt hat.
Mit der Zulassung der 30 Listenplätze sind wir natürlich nicht absolut zufrieden. Wir sind der Meinung, wir haben keine Fehler gemacht. Wir hoffen, dass im Hauptsacheverfahren alle 61 Plätze noch zugelassen werden. Aber wir haben erstmal diese große Gefahr gebannt, dass wir am Ende ein Parlament haben, was den Wählerwillen nicht abbildet und was dann wahrscheinlich in eine Neuwahl gehen muss. Das ist abgeräumt worden. Und eins ist auch ganz, ganz deutlich geworden, dass wir hier überhaupt zugelassen wurden und dass es diese Entscheidung gibt, liegt nur daran, dass auch das Gericht erkannt hat, dass der Wahlausschuss rechtswidrig gehandelt hat.
Die in Sachsen regierende CDU will die Gerichtsentscheidung nicht kommentieren. Ihr Koalitionspartner SPD zeigt sich dagegen erleichtert und Generalsekretär Henning Hohmann zollt den Verfassungsrichtern Anerkennung.
Ich halte das für die Demokratie in Sachsen für ein sehr kluges Urteil, weil damit die Wahrscheinlichkeit, dass die Landtagswahl für ungültig erklärt wird und wir danach nochmal neu wählen müssen, deutlich sinkt. Und ich glaube, das ist wichtig, dass unsere Demokratie in Sachsen in einem sicheren Fahrwasser bleibt.
Ähnlich sieht das Valentin Lippmann, Innenpolitiker der Grünen im Landtag. Man gehe nun in eine Landtagswahl mit einer Verfassungsgerichtsentscheidung.
Für die Landtagswahl heißt es, dass die AfD ein geringeres Problem hat, gleichwohl der Verfassungsgerichtshof auch gesagt hat, die Plätze 31 bis 61 ist nicht von vornherein davon auszugehen, dass das nicht zulässig war, was der Landeswahlausschuss gemacht hat. Insoweit gibt er in Teilen auch dem Landeswahlausschuss mit der Entscheidung vorläufig erstmal recht. Ich gehe davon aus, dass wir das Ganze im Wahlprüfungsverfahren wiedersehen werden.
Klaus Bartel, Rechtspolitiker der Linke-Fraktion im Landtag, spricht von einem spannenden Urteil von großer Tragweite. Bartel ist von Beruf Jurist. Die Verfassungsrichter haben mit ihrer Entscheidung ein Stück Rechtsgeschichte geschrieben, lobt er.
Ich hatte im Grunde genommen nicht nur unter dem Eindruck der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, aber auch wegen des Erlebnisses wie bisher diese Frage, kann ich mich vor der Wahl gegen vermeintliche Rechtsverletzungen in meinem Wahlrecht wehren? Und das ist ja auch von diesem Gerichtshof immer mit definitiv Nein beantwortet worden. Immer mit der Maßgabe, geht erst danach. Von diesem Heiligtum ist jetzt gewissermaßen das Verfassungsgericht abgewichen. Sagt, es geht, macht damit die Republik gewissermaßen, bringt sie in Zugzwang. Das wird in der Republik diskutiert werden. Das wird in der Wahlrechtsentwicklung, Wahlgesetzgebung, allem drum und dran zu erheblichen Debatten führen. Es ist eine kühne Entscheidung.
Denn bisher sehen Sachsens Wahlgesetz und die Wahlordnung keinen Rechtsbehelf gegen die Entscheidung des Landeswahlausschusses vor. In der Vergangenheit hatten die Verfassungsrichter Anträge wie den der AfD als unzulässig verworfen. Begründung, das nachträgliche Wahlprüfungsverfahren habe Vorrang.
Beate Dietze, es ist 23.37 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung, das war der Tag, die Kurzberichte. In Deutschland gibt es jährlich zwischen 2000 und 2500 Ermittlungsverfahren gegen Polizeibeamte. Forscher gehen bei Übergriffen durch Polizisten zudem von einer enormen Dunkelziffer aus. Martin Adam.
Unrechtmäßige Polizeigewalt kommt in Deutschland deutlich häufiger vor als bisher bekannt. Das ergeben Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste in Zusammenarbeit mit dem Magazin Der Spiegel. Mindestens 2000 mutmaßlich rechtswidrige Übergriffe durch Polizeibeamte bearbeiten die Staatsanwaltschaften pro Jahr. Die Dunkelziffer, also Fälle, die gar nicht erst angezeigt werden, soll aktuellen Forschungen zufolge jedoch etwa 5-mal so hoch sein. Demnach wenden Polizisten rund 12.000 Mal pro Jahr mutmaßlich rechtswidrig Gewalt an. Das sind statistisch mehr als 32 Fälle pro Tag. Die Hochrechnung basiert auf Forschungen des Kriminologen Professor Tobias Singelstein von der Ruhr-Universität Bochum. Singelstein zufolge gelangen zudem auch von den gemeldeten Fällen von Polizeigewalt weniger als 2% tatsächlich zur Anklage. Verurteilt wird weniger als die Hälfte davon, also nicht mal 20 von 2000 Fällen. Verantwortlich für die geringe Aufklärungsquote seien vor allem die Staatsanwaltschaften, die das Verhältnis zur Polizei nicht belasten wollten, so Singelstein. Im Umgang mit Polizeigewalt gäbe es grundlegende strukturelle Probleme.
Italiens Innenminister Salvini fährt seinen harten Kurs in der Flüchtlingspolitik auch gegen die eigenen Behörden. So verbot er nun, an dem Schiff der Küstenwache mit Migranten an Bord in Lampedusa anzulegen. Jörg Seiselberg.
Er habe verfügt, so der Führer der Rechten Lega, das Schiff der Küstenwache dürfe in keinem italienischen Hafen anlegen, solange nicht eine schriftliche Zusage vorliege, dass die Migranten an Bord von anderen europäischen Ländern aufgenommen werden. Ein Teil der geretteten Menschen war in einem Schlauchboot unterwegs und von der Besatzung eines italienischen Fischerboots gesichtet worden. Das nahegelegene Malta hat eine Aufnahme verweigert. Die Fischer versorgten die Menschen im Schlauchboot mit Wasser und Essen, bis diese von der italienischen Küstenwache aufgenommen wurden. Laut Medienberichten hat das Schiff mit den Geretteten an Bord zunächst Kurs auf Sizilien genommen. Italiens Innenminister hatte zuletzt mehreren Schiffen von Nichtregierungsorganisationen, die Gerettete an Bord hatten, die Einfahrt in italienische Häfen verweigert. Rom arbeitet derzeit an einem neuen, härteren Gesetz, das für alle, die unerlaubt Migranten und Flüchtlinge nach Italien bringen, Strafen von bis zu 1 Million Euro vorsieht.
Jedes Jahr sterben laut WHO 8 Millionen Menschen an den Folgen von Tabakkonsum, darunter viele, die zu Lebzeiten gar nicht selbst geraucht haben. Die Organisation fordert mehr Hilfe bei der Entwöhnung. Karl-Dietrich Meurer.
Die meisten Staaten erschweren das Rauchen oder das Kauen und Schnupfen von Tabak. Sie machen Tabakprodukte teurer oder erlassen Rauchverbote. So heißt es im neuesten Welttabakbericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Doch bei der Unterstützung von Menschen, die mit dem Rauchen aufhören wollen, hapere es oft. Die WHO fordert mehr Hilfen, etwa Telefonhotlines, Online-Dienste oder auch, dass Hausärzte direkt auf die gesundheitsschädlichen Folgen des Rauchens hinweisen. Deutschland, wo jedes Jahr 120.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben, müsse mehr unternehmen. So würden die Kosten für Nikotinersatztherapien nicht konsequent und systematisch von allen Krankenkassen übernommen. Auch sieht die WHO Bedarf für eine weitere Erhöhung der Tabaksteuer. Sie würde vor allem junge Menschen vom Rauchen abhalten. Befürwortet würde auch ein bundesweit einheitliches Rauchverbot für öffentliche Räume wie Gaststätten und die Einführung von neutralen Einheitsverpackungen für Zigaretten. Neben den Folgen für die Gesundheit habe das Rauchen, so heißt es im Welttabakbericht, auch einen negativen ökonomischen Effekt. So gingen der Wirtschaft durch die Gesundheitsschäden und Arbeitsausfälle weltweit pro Jahr 1,3 Billionen Euro verloren.
Zum Sport. Wegen einer eisbedeckten Piste ist die 19. Etappe der Tour de France abgebrochen worden. Neuer Spitzenreiter ist nun der Kolumbianer Egan Bernal. Wegen des Wetters wurde auch die 20. Etappe verkürzt. Steffen Gahr.
Die Abfahrt vom Dach der Tour war eingehüllt in Weiß. Ein Räumfahrzeug versuchte alles, um die Wassermassen wegzuschieben und die Straße freizukriegen, aber vergeblich. Der Hagel hat das Etappenfinale verhagelt. Rennabbruch ca. 30 Kilometer vor dem Ziel, um die Fahrer zu schützen. Richtig so, sagt Ralf Denk, der Teamchef des deutschen Teams Bora.
Ja, auf jeden Fall, weil wenn man die Bilder gesehen hat, es liegt Schnee, Schlamm auf der Strecke und wäre zu gefährlich gewesen, hier mit 80 im Berg runterzufahren. Und man hat ja eine ganz gute Lösung gefunden, dass man die Zeit oben im Col d'Isère nimmt eben.
Entscheidend für die Wertung war also die Zeit am Gipfel des Iseron. Dort war Egan Bernal als Erster. Den Tagessieg bekam der Kolumbianer zwar nicht zugesprochen, aber das gelbe Trikot des Gesamtführenden hat er übernommen. Emmanuel Buchmann rutschte in der Gesamtwertung auf den 5. Platz, denn der Franzose Thibaut Pinot, der bislang 5. war, musste das Rennen verletzungsbedingt aufgeben. Buchmann blieb den ganzen Tag bei den Favoriten.
Ja, tolle Leistung wieder von Emmanuel, aber auch von Gregor Mühlberger ganz stark. War ja fast den ganzen Col d'Isère mit ihm dabei und von dem her alles richtig gemacht. Und jetzt gibt es halt morgen die große Finalschlacht. Ja.
Die Entscheidung um den Toursieg fällt nun auf der letzten Alpenetappe hinauf nach Val Thorens.
Willkommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Plus und landete bei 27.192 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss ebenfalls im Plus und landete bei 8.017 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, weiß Dorothee Holz.
Das Spannendste kam zum Schluss. Kurz vor Handelsende gab das amerikanische Justizministerium grünes Licht für die Fusion von T-Mobile US mit dem amerikanischen Konkurrenten Sprint. T-Mobile US ist das Glanzstück der Deutschen Telekom, war allerdings auch lange ein Sorgenkind. Das Unternehmen konnte aber die Kundenzahlen mächtig steigern. Die Aktien sind auf einem Rekordhoch. Aktien der Deutschen Telekom haben zum Schluss 1,3% zugelegt. Der Deal ist 26 Milliarden Dollar schwer. T-Mobile musste aber große Zugeständnisse machen, musste Teile an den Wettbewerber Dish abgeben. Bloomberg-Experte Ed Hammond zeigte sich begeistert.
I think it's a big day. It's obviously a momentous occasion for these two companies, and this has been 5 years in the making.
Es ist ein großer Tag und es wurde 5 Jahre vorbereitet. Und die Konzerne mussten die geplante Fusion schon 2-mal absagen. Ganz aufatmen kann man noch nicht, denn da haben auch noch Bundesstaaten ein Wörtchen mitzureden. Der deutsche Aktienmarkt hat sich insgesamt mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet, hat die Marke von 12.400 Punkten übersprungen, schloss bei 12.420. Der DAX verbuchte einen Wochengewinn von 1,3%. Eine Woche, die von vielen Hiobsbotschaften geprägt war, Gewinnwarnungen von Konzernen und auch sehr schwachen Konjunkturdaten. Umso mehr ruhte die Hoffnung auf der EZB. Die EZB hat im Juli noch nicht geliefert, hat aber weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt, vielleicht schon im September. Das hat den Aktienmarkt letztendlich gestützt.
Er will Großbritannien zum florierendsten Land der Welt machen. Dass es aus seiner Sicht zumindest das beste Land der Welt ist, daraus hat Boris Johnson, seit kurzem britischer Premier, schon gleich zu Beginn seiner Amtszeit keinen Hehl gemacht. Mit der Europäischen Union geht er hingegen auf Konfrontationskurs. Und wie reagiert man in der europäischen Hauptstadt? Eher stoisch und routiniert nimmt man dort den Einzug von Boris Johnson in 10 Downing Street in London zur Kenntnis, wie unsere Korrespondentin Bettina Klein berichtet.
Für die Europäische Union hat sich im Kern nicht viel geändert. Warten auf London heißt die Devise. Seit jüngstem bedeutet das Warten auf Boris Johnson. Bleibt es dabei, dass er das Austrittsabkommen ändern will? Ist er anderenfalls nicht zum Gespräch bereit? Alles nur ein großer Showdown für den nächsten Wahlkampf im Vereinigten Königreich. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat seiner Sprecherin zufolge dem neuen britischen Premierminister jedenfalls gestern am Telefon zugehört.
President Juncker listened to what Prime Minister Johnson had to say and reiterated the EU's position that the withdrawal agreement is the best and only agreement possible in line with the European Council guidelines.
Das Austrittsabkommen ist das Beste und das Einzige, das es gibt, im Einklang mit den Richtlinien des Europäischen Rates. Auch diese Position wurde noch einmal wiederholt. Im Klartext, Änderungen daran wird es nicht geben. Gerne aber Ergänzungen der beigefügten politischen Erklärung, die rechtlich nicht bindend ist. Oder auch eine Analyse weiterer Ideen des Vereinigten Königreichs, vorausgesetzt, sie befinden sich im Einklang mit dem Austrittsabkommen. Abgesehen davon haben beide, Johnson und Juncker, ihre Handynummern ausgetauscht. Sollten die Briten weitere Gespräche wünschen, steht die EU-Kommission auch in den kommenden Sommerwochen zur Verfügung, versicherte der Präsident der Kommission, deren Amtszeit am 31. Oktober enden wird. Genau am selben Tag also, an dem nach heutigem Stand der Brexit stattfindet. Das ist im Moment jedenfalls die Arbeitshypothese der EU.
Our working assumption is that the United Kingdom is leaving the EU on the 31st of October. And we've also noted Prime Minister Johnson's commitment in this respect.
Das Bekenntnis von Boris Johnson zu diesem Datum hat man in der EU auch gehört. Gibt es also keinen weiteren Antrag auf eine Verlängerung, findet der Brexit am 31. Oktober statt. In diesem Fall bräuchte die britische Regierung auch keinen neuen EU-Kommissar zu benennen. Die Frage wäre da nur, Brexit mit oder ohne Austrittsabkommen. Angesichts der so wörtlich ziemlich kampfeslustigen Rede von Boris Johnson müssen wir auch auf eine Situation eingestellt sein, wo er den Planungen für einen No-Deal Priorität einräumt, auch um die Einigkeit in der EU zu testen, schreibt Michel Barnier in einem Brief an alle Hauptstädte der anderen 27 EU-Staaten. Ein No-Deal wäre niemals unsere Wahl, aber wir müssen auf alle Szenarien vorbereitet sein, so der bisherige EU-Unterhändler für den Brexit weiter. Der außerdem dazu aufruft, ruhig und den eigenen Prinzipien treu zu bleiben, sowie Solidarität und Einigkeit zu zeigen. Bisher ist die in der EU gewahrt. In Brüssel ist man auf Theaterdonner eingestellt, aber man ist sich auch der Gefahren bewusst.
Bettina Klein berichtete. Immer mehr US-Bundesstaaten haben die Todesstrafe abgeschafft oder ihre Vollstreckung ausgesetzt. Auf Bundesebene hingegen hat sie gewichtige Fürsprecher. Und so wird am 9. Dezember die US-Regierung das erste Mal nach mehr als 16 Jahren wieder ein Todesurteil verstrecken. Gleich mehrere Präsidentschaftskandidaten der Demokraten haben die Entscheidung der Regierung scharf kritisiert und auch von der Europäischen Union kommt scharfe Kritik. Aus Washington hören Sie den Bericht von Martin Ganselmeier.
Hinrichtungen auf Bundesebene sind in den USA extrem selten. Seit 1988 wurden nur 3 Mörder hingerichtet, die auf Bundesebene zum Tode verurteilt wurden. Darunter 2001 der bekannteste Fall, der rechtsradikale Bombenattentäter von Oklahoma City. Unter den derzeit 61 von Bundesgerichten zum Tode verurteilten befinden sich zum Beispiel auch der Marathonbomber von Boston oder der rassistische Attentäter von Charleston, der 2015 in einer Afroamerikanischen amerikanischen Kirchen 9 Gläubige erschoss. Dass Mörder wie diese nicht schneller hingerichtet werden, kritisierte Donald Trump lange vor seinem Einzug ins Weiße Haus. Nach seinem Wahlsieg sah Trump die Chance, sich als Law-and-Order-Präsident zu profilieren. Im vergangenen Herbst, nach dem Attentat auf 11 jüdische Gläubige in einer Synagoge in Pittsburgh, sagte Trump: Für Leute, die so etwas tun, musst du die Todesstrafe wieder einführen. Das ist die schlimmste Form von Terror.
People that do this, you have to bring back the death penalty. This is the worst form of terror.
Es war sein Amtsvorgänger Barack Obama, der 2014 die Vollstreckung der Todesstrafe auf Bundesebene ausgesetzt hatte. Der Grund: Lieferengpässe bei den bisher für Hinrichtungen in den USA verwendeten Giftpräparaten. Nachdem die europäischen Herstellerfirmen sich geweigert hatten, ihre Präparate für Hinrichtungen zur Verfügung zu stellen, experimentierten einige Bundesstaaten mit neuen Giftstoffen. Dabei kam es zu missglückten Hinrichtungsversuchen mit qualvoll langem Todeskampf. Obama verfügte ein Moratorium, bis ein alternatives Präparat zur Verfügung stehe. Dies sei jetzt der Fall, ist sich Trumps Justizminister William Barr sicher. Das Mittel Pentobarbital wurde bereits bei Hinrichtungen in den Bundesstaaten Georgia, Missouri und Texas verwendet. Damit gebe es keinen Grund mehr, länger zu warten, betonte Barr. Man sei es den Opfern und ihren Familien schuldig, dass die Todesurteile auch vollstreckt werden. Dass die Trump-Regierung den Vollzug der Todesstrafe wieder intensiviert, will, sei eine bewusste Entscheidung gegen den allgemeinen Trend in den USA, kritisierte Devlin Barrett von der Washington Post im Sender PBS. Vor 20 Jahren gab es etwa 100 Hinrichtungen pro Jahr in den USA. Im vergangenen Jahr waren es nur noch 25. Und 21 Bundesstaaten haben seitdem die Todesstrafe abgeschafft. Auch in der US-Bevölkerung ist die Akzeptanz der Todesstrafe deutlich gesunken. Anfang der 90er Jahre waren 80% der US-Bürger für die Todesstrafe. Heute sind es nur noch zwischen 50% und 60%.
Martin Ganselmeier. Eigentlich liegt der Friedensprozess zwischen Israel und dem Palästinenser seit Jahren brach. Nach der Zerstörung palästinensischer Häuser in Ost-Jerusalem wachsen nun die Spannungen. Nun hat Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas mit der Aufkündigung der Friedensverträge mit Israel gedroht. Und das kurz vor einem Besuch des US-Beauftragten für die Ausarbeitung eines Nahost-Friedensplans. Aus Tel Aviv berichtet Benjamin Hammer.
Es war eine scharfe Rede, die der palästinensische Präsident vor Vertretern der palästinensischen Führung hielt. Mahmoud Abbas, der bereits 84 Jahre alt ist, hatte zu einer Dringlichkeitssitzung geladen. Anfang der Woche hatte die israelische Armee palästinensische Häuser in Ost-Jerusalem abgerissen und das mit Sicherheitsbedenken begründet. Ein Teil der Häuser befand sich in jenem Gebiet, das laut den Oslo-Abkommen von den Palästinensern kontrolliert werden soll. Der palästinensische Präsident wirft Israel vor, sich nicht an Abkommen zu halten und will die daher aussetzen. Wir verkünden, dass wir die Verträge aussetzen, die wir mit Israel geschlossen haben. Laut Abbas geht es um alle Abkommen, die Israel und die Palästinenser seit 1993 vereinbart haben. Betroffen wären damit auch die Abkommen des Oslo-Friedensprozesses. Israel und die palästinensische Autonomiebehörde arbeiten in mehreren Bereichen zusammen, zum Beispiel bei der Wasser- und Stromversorgung und im Sicherheitsbereich. In Israel gibt es die Furcht, dass im Westjordanland Chaos ausbrechen könnte, falls palästinensische Sicherheitskräfte ihre Zusammenarbeit mit Israel einstellen. Mehrfach haben palästinensische Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter in der Vergangenheit dabei geholfen, Terroranschläge auf Israel zu verhindern. Das Verhältnis zwischen Israel und der palästinensischen Autonomiebehörde ist extrem angespannt. Seit Jahren gibt es keine offiziellen Verhandlungen mehr. Ein sogenannter Friedensprozess ist nicht in Sicht. Seit Anfang des Jahres behält Israel einen Teil von Steuern und Zöllen ein, die es für die Palästinenser erhebt und weiterleitet. Israel wirft den Palästinensern vor, mit dem Geld Attentäter und deren Familien zu finanzieren. Aus Sicht der Palästinenser kommt es aber dem Bruch von Verträgen gleich, wenn Israel die Gelder kürzt. Der palästinensische Präsident Abbas hat nun ein Gremium beauftragt, zu prüfen, wie die Abkommen mit Israel ausgesetzt werden können.
Benjamin Hammer. Willkommen zur Presseschau. Khaled Nahar ist bei mir im Studio.
Nachdem wieder mehr als 60 Menschen im Mittelmeer vor der libyschen Küste ertrunken sind und weitere immer noch vermisst werden, wird in den Zeitungen wieder über eine staatliche Seenotrettung diskutiert. Das Straubinger Tagblatt schreibt: Dass die Helfer damit zugleich neue Flüchtlingswanderungen auslösten, ist nicht völlig von der Hand zu weisen. Aber das Problem war nicht, dass Marineeinheiten vor Ort waren und halfen, sondern dass die Mitgliedstaaten es nicht schafften, illegale Migration zu verhindern und Abschiebung, wo nötig, durchzuziehen. Denn Europa muss endlich beides sicherstellen: den Schutz der Asylberechtigten und geschlossene Grenzen für Illegale. Bisher hat die Union bei beiden Themen nicht überzeugt. Der Reutlinger Generalanzeiger fordert eine Flüchtlingsverteilung, um die Mittelmeeranrainer zu entlasten. Anstatt das Vorgehen von Italiens Innenminister Salvini zu geißeln, muss sich die EU nun mit Italien und dem ebenfalls betroffenen Malta endlich auf eine Lösung einigen. Denn die Konsequenzen der andauernden Blockade bei der Flüchtlingsverteilung zahlen die Seenotretter. Und, was noch schlimmer ist, die Migranten mit ihrem Leben. Die badischen neuesten Nachrichten aus Karlsruhe klagen: Dass Europa das Handeln der libyschen Küstenwache überlässt, ist ein humanitäres Armutszeugnis. Weil die Wache selbst berüchtigt ist und weil in den Internierungslagern an Libyens Küste, wohin viele Flüchtlinge zurückgebracht werden, derzeit etwa 5.700 Menschen, teils unter Höllenbedingungen, leben. Und der Kölner Stadtanzeiger mahnt: Wenn Europa seine Grundpfeiler Freiheit, Sicherheit, Menschlichkeit, Rechtsstaatlichkeit ernst nimmt, dann dürfen Seenotretter nicht kriminalisiert werden. Und eine Koalition der Hilfsbereiten muss dann eine gerechte Verteilung geretteter Bootsflüchtlinge hinbekommen. Das unwürdige Geschacher sollte ein Ende haben. Es geht nicht um Zahlen, es geht um Menschen. Ein anderes Thema ist das Schienennetz der Deutschen Bahn. Das Bundesverkehrsministerium hat angekündigt, in den kommenden 10 Jahren 86 Milliarden Euro für die Instandhaltung zu investieren. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hält das für zu wenig. In der Vergangenheit wurden viele Weichen falsch gestellt. Angefangen vom Desaster um den Börsengang bis zu den viel zu geringen Summen, die in die Infrastruktur flossen. Heute lassen sich die Versäumnisse der Vergangenheit kaum mehr korrigieren. Kritiker geben den Investitionsrückstau für die Schiene mit rund 60 Milliarden Euro an. So viel Geld müsste es zusätzlich geben, um das gesamte Netz grundlegend zu überholen. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht das Thema positiver. Vollmundige Versprechungen sind so ziemlich das Einzige, woran es in den vergangenen Jahren bei der Deutschen Bahn nicht gemangelt hat. Diesmal könnte es mehr als heiße Luft gewesen sein. Aus 3 Gründen. Mit dem Netz steht und fällt die Bahn, der öffentliche Verkehr hat Rückenwind durch die Klimadebatte und die Finanzbasis ist da. Und die Ludwigsburger Kreiszeitung schreibt: Die aktuelle Führung des Unternehmens hat offenbar begriffen, um was es wirklich geht. Um das Brot- und Buttergeschäft, nämlich die Beförderung von Menschen und Gütern von A nach B. Aber bevor es besser wird, muss es wohl erst einmal schlechter werden. Die Bahn wird Großbaustelle. Seien wir froh darum.
Khaled Nahe mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Morgen früh um 6:15 geht's an dieser Stelle weiter mit den Informationen am Morgen. Darin unter anderem die Frage: Woher kommt die enthemmte rechte Gewalt? Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.